Deshalb ist es mir auch so wichtig zu sagen, Bürgerenergie ist Demokratie pur, nämlich Menschen, die zusammenkommen, gemeinsam etwas gestalten, auch ihren finanziellen Beitrag zu etwas leisten und davon eben auch wiederum profitieren, dass sie wissen, es bringt was. Es lohnt sich, etwas zu machen und sich nicht von den großen Problemen abzuwenden. Das ist eigentlich das, was wir heute viel, viel stärker brauchen in der Gesellschaft. Deshalb wünsche ich mir einfach, dass die Bürgerenergie noch größer wird, weil es eben nicht nur Erneuerbaren bringt, sondern auch demokratiefördernd ist.
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Wir sind wieder startbereit für eine weitere Folge vom Shift-Podcast, der Norden macht Zukunft. Und als erstes machen wir es wie immer, wir versorgen alle mit einem Stück Kuchen, würde ich sagen. Anna, was magst du haben? Zwei sind zur Auswahl. Das eine sieht nach Schoko aus und das andere sieht nach Käse, Streusel aus.
Ich nehme den Käse.
Okay.
Ich schließe mich da Joschka Knut an. Den hattet ihr ja auch. Und
stimmt.
Den haben wir Käsekuchen versorgt. Dankeschön.
Niklas, was darf ich dir dann geben?
Ich nehme auch erstmal so einen Käse.
Auch erstmal Käse.
Ja. Das andere ist eine Rumschnitte.
Ja, dann schließe ich mich auch an, nehme auch Käse. Und Niklas, ich glaube, dann wollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal wissen, wer hier eigentlich mit uns am Tisch sitzt, oder?
Genau, wir sitzen wieder nicht alleine, schönerweise. Neben Sandra und mir sitzt Anna Leitreiter. Hallo Anna, schön, dass du bei uns bist und den Weg zu uns nach Kiel gefunden hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir mit dir ins Sprechen kommen, stelle ich dich kurz vor. Du hast einen relativ ausgeprägten Lebenslauf, deshalb werde ich da nur in aller Kürze was rauspicken, damit unsere Zuhörenden wissen, mit
so
wem
alt
wir heute
bin ich auch noch nicht.
Springen. Aber dafür hast du schon ganz schön was erlebt. Du bist Sozialwissenschaftlerin und deine letzte Tätigkeit war beim Land Schleswig-Holstein. Dort warst du im Energiewendeministerium aktiv Referentin für Wasserstoff und hast dort die Wasserstoffstrategie des Landes umgesetzt.
So war das.
Genau, dann bist du auch Aufsichtsratsvorsitzende bei Greenpeace Deutschland. Und ich würde vermuten, dass deine Hauptaktivität zurzeit bei der Bürgerenergie Nord ist. Dort bist du Vorstandsmitglied. Und ich habe nochmal auf deinem LinkedIn-Profil geschaut. Dort steht, dass du noch selbstständige Projektmanagerin bist für Mieterstromprojekte.
Genau.
Da aber nicht mehr zu finden ist, magst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was das überhaupt ist, was dahinter steckt?
Ja, also meine Leidenschaft ist Mieterstrom, ist Bürgerenergie und da gibt es sehr, sehr viel Bedarf und sehr, sehr viel Beratungsbedarf. Und da stehe ich auch gerne anderen Organisationen oder Netzwerken oder auch Genossenschaften zur Verfügung und teile dort mein Wissen von dem, was wir bei der BEN, bei der Bürgerenergie Nord machen. Aber tatsächlich ist das mein Hauptfokus, die Vorstandsarbeit der Bürgerenergie Nord, wo wir als Mieterstromdienstleister Mieterstrom in Bürgerhand machen. Das heißt, wir lassen PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern bauen, auf kommunalen Gebäuden, auf Kirchendächern und so weiter und sind dann der Energieversorger für die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort. Das heißt, wir versorgen den Strom vom Dach, der dort produziert wird, in unseren PV-Anlagen, in die Wohnungen oder in das Gemeindezentrum, in die Kita, in das Bürgerhaus oder wie auch immer. Und das macht großen Spaß, weil wir das mit ganz, ganz vielen tollen Menschen machen, die das gemeinsam auf die Beine stellen. Also wir sind eine Energiegenossenschaft und machen das Ganze als Plattform für alle Menschen, die sich in Norddeutschland engagieren wollen. Und das ist ja auch heute das Thema, worüber wir sprechen.
Genau. Magst du übrigens einen Kaffee?
Oh, total gerne.
Genau, und während ihr euch um Getränke kümmert, habe ich eine Bitte an alle, die uns hier zuhören, während wir mal wieder am Kaffeetisch sitzen und ihr ja nur auf unseren Ohren dabei seid. Aber wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns total über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Das dauert ein paar Sekündchen, aber ihr würdet uns damit super, super unterstützen. Und gerne dürft ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Und ansonsten starten wir mal rein ins Thema. Wir fragen uns ja heute, Energiewende, wie kann ich mitmachen? Ich also als Bürgerin in Schleswig-Holstein, die selber jetzt vielleicht kein Eigenheim hat, wo sie eine PV-Anlage auf dem Dach hat oder vielleicht auch beruflich mich nicht mit der Energiewende beschäftige, sondern einfach ich als ganz normale Person, wie kann ich da eigentlich teilwerden? Denn Energiewende wird ja immer gerne gesagt, dass das eine Möglichkeit ist, die Energieversorgung auch in die Bürgerhand zu legen, also die Menschen zu beteiligen. Und deswegen würden wir dich, Anna, als erstes gerne fragen, was ist denn überhaupt Bürgerenergie?
Ja, was ist Bürgerenergie? Das kann man jetzt von verschiedenen Seiten betrachten. Fangen wir erstmal mit dem ganz Einleuchtenden an. Eigentlich ist Bürgerenergie in dem Moment, wo Menschen, und zwar einfach ganz normale Menschen, wie jeder von uns es ist, gemeinsam Energie erzeugen und nutzen. Also sie kommen zusammen und gründen in irgendeiner Form eine, zum Beispiel eine Genossenschaft oder eine KG, ein GmbH und Co. KG-Modell. Also es gibt verschiedene Gesellschaftsformen im deutschen Recht, die jetzt auch gar nicht energiespezifisch sind, sondern eine Genossenschaft gibt's ja auch in der Landwirtschaft, gibt's im Bankensektor, gibt's überall. Und gründen eben gemeinsam eine, ich nenne das jetzt mal Initiative, eine Gesellschaftsform, um Energie zu erzeugen oder zu nutzen oder auch beides zu tun. Das ist erstmal so grundsätzlich die Idee dahinter. Das gibt es in der Windkraft, das gibt es in der Solarbranche, das gibt es im Wärmebereich, das gibt es in der Mobilität. Das gibt es, wie gesagt, auch in anderen Sektoren. Das ist gar nicht spezifisch zur Energie. Aber wenn man das jetzt mal von der gesetzlichen, regulatorischen Seite betrachtet, ist es eben auch im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 auch definiert, was eine Energiegesellschaft ist, eine Bürgerenergiegesellschaft ist. Und da steht, dass es mindestens 75% der Stimmrechte bei natürlichen Personen liegen muss, also ja, keine Unternehmen im Grundsätzlichen. Und dass jede einzelne Person nicht mehr als 10% der Stimmrechte haben darf. Also der ganze Gedanke dahinter ist stark davon getrieben, jeder soll mitgestalten können. Die Barrieren sind sehr niedrig, jeder kann mitmachen. Die Mehrheit gehört Privatpersonen. Das heißt, es geht darum, weg von den großen Konzernen, weg von den großen Unternehmensstrukturen hin zu jeder Mann, jeder Frau. Und niemand darf auch zu viel Macht haben. Also deshalb auch dieses Genossenschaftsmodell, das wir ja auch für uns gewählt haben bei der BEN. Jeder Mensch, egal wie viel Anteile er oder sie an einer Genossenschaft hat, hat eine Stimme in den Entscheidungsprozessen. Und das ist gerade das Wichtige dabei, um gemeinsam auch Dinge voranzubringen.
Okay, du hast jetzt am Anfang schon gesagt, eine Bürgerenergiegesellschaft ist nicht zwangsläufig eine Genossenschaft, aber es ist wahrscheinlich ein recht häufiges Modell, was man wählt. Und dass Bürgerenergie etwas Demokratisches ist, finde ich super spannend, dass da auf keinen Fall irgendwie jemand mehr Mitspracherecht haben soll als jemand anderes. Und dann habe ich mir auch notiert, dass es auch sozial und ökologisch sein soll. Ich denke mal, das Soziale kann man da auch jetzt schon mit reinlesen. Wo bleibt das Ökologische bei der Bürgerenergie? Magst du das vielleicht nochmal ausführen?
Genau, also Bürgerenergie ist klassischerweise im erneuerbaren Energiensektor. Also ich kenne kein Atomkraftwerk, was aus der Bürgerenergie entstanden ist oder kein Kohlekraftwerk. Wenn man sich die EU-Richtlinie anguckt, die RED II wird das auch oft genannt, 2018 die Richtlinie, da geht es ganz stark darum, dass man auch in dieser EU-Richtlinie das Wort Demokratie, Transparenz, Beteiligung, aber auch gemeinwohlorientierte Aktivitäten definiert hat. Das heißt, es geht wirklich darum, allgemeine Daseinsvorsorge würde ich es fast schon nennen. Alle Güter, die eigentlich jedem, jeder Frau gehören und dementsprechend von jedem oder von jeder auch vorangetrieben werden kann, diese Sache. Und in der Bürgerenergie geht es eben in erster Linie darum, lokal zu gucken, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung. Zum Beispiel Flächen für Windanlagen, zum Beispiel Dachflächen für die Produktion von Solarenergie. Welche Flächen habe ich zur Verfügung? Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Und wie kann ich die nutzen für eine ökologische Energiewende?
Mhm. Du hast auch schon angesprochen, dass Bürgerenergie und große Konzerne sich ausschließen. Ich habe auch noch gelesen, dass Gewinnmaximierung dort nicht im Vordergrund stehen darf. Das hast du gerade eben, es sehen natürlich unsere Zuhörenden nicht, aber als ich sagte, große Konzerne und Bürgerenergie schließen sich aus, da hast du so, nicht wirklich genickt, sagen wir es mal so. Magst du noch mal darauf eingehen?
Genau, also der Hintergrund ist natürlich, die Bürgerenergie kommt historisch gesehen aus so einer Bewegung gegenüber den großen Konzernen, gegen auch, es ist eine ganz starke Verankerung in der Umweltbewegung, in der Anti-Atomkraft-Bewegung. Da gibt es starke Verbindungen zwischen der Bürgerenergiebewegung und dem. Das heißt, grundsätzlich könnte man das so als Gegensatz aufbauen, ne? Konzerne auf der einen Seite und die Bürgerenergie auf der anderen Seite. Grundsätzlich würde ich diese Gegensätze, dieses Spannungsfeld gar nicht so stark betonen oder gar nicht so stark aufbauen, weil es nicht darum geht, Konzernstrukturen zu verhindern oder zu zerstören oder zu die Zukunft für Konzerne kaputt zu machen. Also unser Ziel als Energiegenossenschaft, und so würde ich das für alle Energiegenossenschaften auch sagen, ist nicht, RWE und E.ON zu zerstören oder die als Feindbild aufzubauen, sondern es geht vielmehr darum, dass die großen Konzerne einfach historisch gesehen nie etwas für die Energiewende getan haben. Ganz im Gegenteil, sie haben sie teilweise auch blockiert, sie haben sie verlangsamt, sie haben aktiv dafür gesorgt, dass fossile Geschäftsmodelle weiter funktionieren durch verschiedene Aktivitäten. Und dadurch ist dieses Spannungsfeld entstanden, dass wir sagen, wir müssten die Energiewende in Bürgerhand holen, damit wir überhaupt diesen ökologischen, sozialen Fortschritt, gesellschaftlichen Fortschritt gehen können, weil diejenigen, die es bisher gemacht haben, haben ihren Teil nicht dazu beigetragen. Und zum Beispiel Stadtwerke sind jetzt keine Konzerne, sind aber Unternehmen, sind teilweise auch lang etablierte Strukturen, kommunale Strukturen, sind so ein bisschen so ein Zwitter, ne? Auf der einen Seite sind sie oft in kommunaler Hand, das heißt eigentlich könnte man sagen, sie gehören den Bürgerinnen und Bürgern in einer Kommune, sind aber oft nicht die Treiber der Energiewende, um es jetzt mal so zu formulieren, haben oft nicht die Innovationen selber in ihren Strukturen und Institutionen, sondern brauchen da eigentlich Initiativen von außen, und da kommen Bürgerenergiebewegungen ins Spiel, dass es da oft Synergien gibt, wie zum Beispiel eine Energiegenossenschaft mit einem Stadtwerk gut zusammenarbeiten kann und somit die Energiewende eben voranbringen kann.
Das heißt, die Zusammenarbeit ist auf jeden Fall gewünscht. Teil der Bürgerenergiegenossenschaft könnte so ein Stadtwerk oder auch ein anderer Konzern aber auf jeden Fall nicht werden.
Richtig.
Okay. Und dann wäre da noch ein Punkt, den ich oft gelesen habe, und das ist Regionalität. Dass Bürgerenergie sich oftmals auf eine Region bezieht und ein sehr lokales Projekt ist. Ist das eine Voraussetzung oder ergibt sich das einfach dadurch, dass man natürlich irgendwie am einfachsten die Bürgerinnen und Bürger überzeugt, die dann auch dort im Umfeld leben?
Genau, es ist eher das Zweite. Also eine Genossenschaft an sich ist erstmal nicht unbedingt regional, also hat schon einen gewissen Fokus auf die regionale Wertschöpfung. Aber das muss nicht nur in einer Kommune sein. Das muss nicht abgegrenzt in einem Bereich sein. Es gibt große Energiegenossenschaften, Procon, Green Planet Energy, die bundesweit tätig sind, die bundesweit Mitglieder haben. Auch wir bei BEN haben bundesweit Mitglieder. Wir haben einen Fokus auf Norddeutschland. Das ergibt sich eher aus unserem Geschäftsbereich heraus. Und wie du gerade schon sagtest, in dem Moment, wo ich ein Projekt in zum Beispiel jetzt von unserem Sonnenkraftwerk Hennstedt-Ulzburg 2010. Wir haben nun mal die Dächer der Gemeinde Hennstedt-Ulzburg zur Verfügung gestellt bekommen, kostenfrei damals. Und Bürgerinnen und Bürger aus Hennstedt-Ulzburg konnten sich daran beteiligen und haben das Investitionsvolumen zusammengebracht. Dann hat man natürlich einen gewissen Fokus. Wir bei der Bürgerenergie Nord haben uns dazu entschlossen, Norddeutschland stärker als Region zu sehen. Weil in dem Moment, wo man sich in unserem Geschäftsmodell, also ein Mieterstromprojekt macht, ist es nicht unbedingt, es ist kein Geschäft, wo man jetzt die hohen Renditen erwarten kann oder die hohen Margen, sondern es braucht eine gewisse Anzahl, also eine gewisse Skalierung, um eine Menge an Projekten zu machen, um daraus eine Menge an Strom zu verkaufen, um daraus wiederum eine Menge an Einnahmen für die Genossenschaft zu haben, um dann wiederum auch diese Einnahmen mit allen zu teilen. Das ist ja der Grundgedanke dahinter, dass sozusagen von den wirtschaftlichen Erfolgen von diesen Projekten auch alle profitieren. Dafür brauche ich im Mieterstrombereich eine gewisse Größe. Und wenn ich mich da von vornherein auf eine Kommune begrenze, dann ist es einfach schwieriger und langatmiger. Ich brauche möglicherweise länger ehrenamtliche Unterstützung von meinen Mitgliedern. Und das war für uns bei der Bürgerenergie Nord eben wichtig, dass wir es von Anfang an so aufstellen, dass es professionelle Strukturen sind, damit wir diesen Energieversorgerstatus auch wirklich erfüllen können. Und diese Partnerschaft für die Wohnungsgenossen, für die Wohnungswirtschaft auch sind. Und dann kann man dann ein Projekt in St. Peter-Ording sehen, dann hat man eins hier in Kiel oder auch mehrere hier in Kiel haben wir mittlerweile in Norderstedt. Aber trotzdem versuchen wir natürlich in den Kommunen jeweils regional so verankert zu sein, dass die Projekte auch von Mitgliedern getragen werden, die in den entsprechenden Kommunen wohnen.
Mhm. Du hast schon angesprochen, dass es verschiedene Formen von Bürgerenergie gibt. Kannst du uns da noch ein bisschen durchführen? Mieterstrom hast du gerade schon gesagt, aber das ist, glaube ich, nicht das Einzige, was man machen kann als Bürgerenergie.
Genau, also Bürgerenergie ist erstmal ein Begriff, der auf alles anwendbar ist, was uns so in der Energiewende so begegnet. Also eine Energiegenossenschaft kann oder wird auch gegründet, um ein Wärmenetz zu betreiben oder überhaupt aufzubauen, zu finanzieren und dann zu betreiben. Es werden Ladeinfrastrukturen werden genossenschaftlich aufgebaut. Es werden PV-Anlagen, ob es Freifläche ist, auf Dachanlagen sind, als Volleinspeiseanlagen, das heißt, wenn der Strom komplett ins Netz eingespeist wird oder so wie wir es machen, der Strom wird vor Ort an die Verbraucherinnen und Verbraucher verkauft, der Mieterstrombereich. Dann gibt es natürlich die großen Windkraftparks, Windparks, besonders hier bei uns in Schleswig-Holstein, die hier in Schleswig-Holstein oft in Bürgerhand sind. Und grundsätzlich ist auch da, Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich. Ne? Wo kommt der Strom hin? Wird der komplett ins Netz eingespeist? Wird daraus Wasserstoff gemacht, wie es eine Genossenschaft hier in Schleswig-Holstein macht? Und verkauft diesen Wasserstoff dann weiter als grünen Wasserstoff. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Und ich glaube, das ist auch die Vielfalt ist das, was den Begriff so wahnsinnig spannend macht und was auch viele Menschen motivieren kann, Teil dieser Bewegung zu sein.
Du hast schon angesprochen, dass die Bürgerenergie einer Anti-Bewegung entstammt, also einer Gegenbewegung gegenüber den Großkonzernen. Magst du trotzdem nochmal so historisch ein bisschen einordnen, wann die ersten Energiegesellschaften gegründet wurden und in welcher Form?
Ja, also grundsätzlich, wir sind ja hier in Schleswig-Holstein auch tatsächlich die Wiege der Energiewende, wie es immer so schön heißt, und Vorreiter und Vorbild. Das habt ihr ja auch schon in vorherigen Folgen von verschiedenen Seiten beleuchtet und das gilt auch für die Bürgerenergie. In den 90er Jahren entstanden im Dithmarschener Raum schon Bürgerwindparks. Eben immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus diesem Gedanken heraus, die etablierten Energiekonzerne bzw. Institutionen am Energiemarkt, die machen das ja nicht. Die haben zu lange noch weiterhin auf die fossilen Brennstoffe gesetzt. Also haben Bürgerinnen und Bürger sich selber in den 90ern überlegt, dann machen wir das halt selber. Wir finanzieren das selber und nutzen den Strom selber. Dann kam 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz, damals durch einige wenige Parlamentarier, muss man sagen, ins Leben gerufen, ein sehr einfaches, kurzes Gesetz damals, was, glaube ich, das Gesamte noch gar nicht so richtig, das Potenzial noch gar nicht so klar sichtbar gemacht hat, nämlich die Möglichkeit, den Strom, den ich produziere, egal ob ich E.ON heiße oder Anna Leitreiter, darf ich ins Netz einspeisen. Und ein Netzbetreiber muss mir dafür eine Vergütung zahlen. Das ist erstmal der Grundsatz vom Erneuerbare-Energien-Gesetz und damit auch ganz stark die gesetzliche Grundlage für Bürgerenergie. Weil nur das hat es überhaupt ermöglicht, dann Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln. Und es haben sich die Energiekonzerne einfach sehr, sehr lange wirklich mit allen Mitteln dagegen gewehrt, mit großer Lobbyarbeit, mit sehr viel Geld. Und dadurch ist dieses Spannungsfeld entstanden, Bürgerenergie versus Konzerne. Ich erinnere mich, dass ich in der Zeit, als ich mit der NGO World Future Council gearbeitet habe und wir internationale Energiekampagnen gemacht haben, haben wir immer dieses schöne Diagramm benutzt, wie viel von so einem Tortendiagramm ist eigentlich in Bürgerhand, wenn man den gesamten Energiemarkt sich anguckt, und wie viel ist in den Händen der großen Konzerne. Und wie schön das war, dass das, diese Bürgerenergie immer größer wurde. Da haben wir also wirklich mit diesem Feindbild auch ein Stück weit gespielt, weil die Energiekonzerne sie eben bekämpft haben. Und damit waren sie auch eine Zeit lang auch zufrieden und ich muss auch gestehen, auch erfolgreich. 2012, 13, 14 war eine Zeit, wo natürlich ein Minister Altmaier auch mit Unterstützung der FDP damals die Erneuerbaren versucht hat, systematisch klein zu machen und den Energiemarkt wieder zurück in die Konzernhand zu bekommen, haben dafür gesorgt, dass eher Planungsunsicherheit herrscht und dadurch natürlich gerade Bürgerenergiegenossenschaften Schwierigkeiten hatten, überhaupt an diesem Energiemarkt zu bestehen. Es waren wirklich schwere Jahre, in denen die Investitionssicherheit gefehlt hat und eigentlich erst wieder seit, ich würde sagen, den letzten fünf Jahren, dass es wieder ein Stück weit Vertrauen darin gibt, dass Erneuerbare auch gewollt sind. Und seitdem sehen wir langsam wieder ansteigende Zahlen, was Gründung von Genossenschaften betrifft. Jetzt sind wir, glaube ich, bei etwas über 1000 Energiegenossenschaften im Land. Die Menschen haben irgendwie knapp 4 Milliarden Euro investiert in die Energiewende. Das sind Investitionen, die sind nicht von den Energiekonzernen gekommen.
Aber ich höre schon raus, dass trotz jetzt der gesetzlichen Verankerung, dass Bürgerenergie auch politisch gewollt ist, Bürgerenergie jetzt nicht die Primetime hat, sondern die gab es eher schon vor der schon angesprochenen Altmaier-Delle, wo das ein bisschen mehr den Hype verspürt hat.
Ja, ich glaube, es war einfach eine Zeit, ne? Umweltbewegung war groß, Anti-Atom-Bewegung war noch sehr sichtbar. Und es gab einfach dieses Spannungsfeld, die Konzerne sind der Feindbild und die Bürgerenergie sind die Guten, die von unten in den Regionen die saubere Energie bringen. Und mittlerweile ist die Energiewelt, aber auch die Medienwelt komplexer geworden. Es ist schwieriger, mit Nachrichten durchzudringen. Und es ist auch schwieriger, Menschen von Geschäftsmodellen zu überzeugen, weil einfach die Unsicherheiten größer sind, die gefühlten Unsicherheiten. Das, was die Menschen eigentlich bewegt, darüber, wo sie sich täglich Gedanken machen, ist eher, auch natürlich durch unsere täglichen Nachrichten, eher davon geprägt, ja, was alles nicht funktioniert, wo sind die Unsicherheiten, was ist das nächste Risiko? Und da können wir gegensteuern. Also deshalb ist es mir auch so wichtig zu sagen, Bürgerenergie ist Demokratie pur. Das ist das, was wir heute eigentlich vermissen in unserer Gesellschaft, das, was wir heute viel, viel mehr stärker brauchen, nämlich Menschen, die zusammenkommen, gemeinsam etwas gestalten, gemeinsam etwas entscheiden, auch ihren Beitrag zu etwas leisten, auch ihren finanziellen Beitrag zu etwas leisten und davon eben auch wiederum profitieren, dass sie wissen, es bringt was, es lohnt sich, etwas zu machen und sich nicht von den großen Problemen abzuwenden. Das ist eigentlich das, was wir heute viel, viel stärker brauchen in der Gesellschaft. Und deshalb wünsche ich mir einfach, dass die Bürgerenergie noch größer wird und glaube, dass da noch ganz viel Potenzial nach oben ist, weil es eben nicht nur Erneuerbaren bringt, sondern auch demokratiefördernd ist.
Okay, dann lass uns doch noch mal ganz schnell ein bisschen auf Schleswig-Holstein gucken. Wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge oder sogar zwei Podcast-Folgen mit Staatssekretär Joschka Knut aus dem Energiewendeministerium und er hat dort Schleswig-Holstein als Land der Bürgerenergie bezeichnet. Ich nehme mal an, da stimmst du erstmal zu dieser Aussage.
Definitiv.
Sehr gut, da seid ihr euch einig, das ist immer gut. Was macht uns denn zum Land der Bürgerenergie? Was gibt's denn hier eigentlich schon?
Also was ich vorhin in der Vielfalt dargestellt habe, was es alles in der Bürgerenergie gibt, das gibt es auch alles in Schleswig-Holstein. Also es gibt Energiegenossenschaften beziehungsweise auch KG-Modelle. Ich gehe jetzt mal nicht auf die verschiedenen Gesellschaftsformen ein, Wirtschaftsformen ein, sondern es gibt das Ganze in der Wärmewende, es gibt Initiativen im Mobilitätssektor, es gibt die PV Genossenschaften beziehungsweise Genossenschaften, die PV-Freiflächen machen, die Dachanlagen machen in Kommunen. Es gibt Genossenschaften, die Windparks betreiben. Es gibt auch Genossenschaften, die aus dem Windstrom dann grünen Wasserstoff machen und diesen dann verkaufen wollen. Also es gibt die gesamte Bandbreite, gibt es bei uns in Schleswig-Holstein, gerade weil wir eben hier die Ressourcen haben. Weil das Verständnis von erneuerbaren Energien hier wirklich sehr, sehr hoch ist. Das ist sicherlich anders als in anderen Bundesländern, als in anderen Regionen in Deutschland. Wir leben, in vielen Kommunen leben wir mit erneuerbaren Energien und müssen das nicht erst erklärt bekommen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es so ein Stück weit auch die Wiege der Energiewende Dithmarschen, wo die ersten Bürgerparks auch entstanden sind. Und die Menschen verdienen Geld damit.
Wenn wir das jetzt mal so versuchen, ein bisschen einzuordnen, also du hast jetzt gerade Dithmarschen erwähnt, da sind dann wahrscheinlich viele Windparks, vor allem in Bürgerhand. Dann hattest du ein Wasserstoffprojekt schon erwähnt. Das war, glaube ich, an der dänischen Grenze, ganz im Norden.
Genau.
Haben wir auch was an der Ostküste oder ist das eher etwas, was sich in der Westküste dann derzeit...
Nein, wir haben in der Ostküste, wir haben in Lübeck haben wir eine Energiegenossenschaft. Ich weiß, dass die auch eine PV-Freifläche planen, aber auch Dachanlagen haben. Wir haben in Preetz, weiß ich, haben wir eine Energiegenossenschaft, die ein Wärmenetz aufbauen möchte. Wir haben, wie gesagt, uns als Bürgerenergie Nord, wir machen viele Projekte, viele Mieterstromprojekte, auch hier an der Ostküste, in Kiel, in Rendsburg. Rendsburg ist nicht ganz Ostküste, aber Landesmitte auch, genau, Neumünster auch. Also wir haben ganz, ganz viele Projekte wirklich im ganzen Land verstreut. Auch die Vielfalt immer wieder deutlich. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich wirklich anguckt, wie viele Energiegenossenschaften gibt es, das sind sehr, sehr wenige. Was wir sehen, ist, dass Bürgerenergie in Schleswig-Holstein viel, viel stärker aus diesem Windsektor kommt natürlich. Das ist so ein bisschen auch unser Steckenpferd hier in Schleswig-Holstein. Und da sehen wir nicht so stark Genossenschaften, sondern das sind dann eben KG-Modelle oder andere, wo sich einige Landwirte, klassischerweise waren es tatsächlich Landwirte, aber mittlerweile ja auch alle anderen Menschen, in einem Beteiligungsmodell zusammenfinden und die großen Investitionen so gemeinsam stemmen. Das ist anders in anderen Regionen Deutschlands.
Ja, okay, dann ist es ja echt schön, dass wir sowohl irgendwie das ganze Land damit abdecken, als auch die ganze Energiewende. Also dass es nicht nur um die Stromwende geht, sondern auch Mobilitätsprojekte dabei sind, Wärmeprojekte. Da lerne ich auf jeden Fall, Bürgerenergie ist super breit einsetzbar, sowohl thematisch als auch geografisch. Das ist auf jeden Fall super. Wenn wir noch ein ganz kurzen Blick ins Ausland werfen. Ist das eigentlich was typisch deutsch ist, Bürgerenergie? Oder finden wir sowas auch in Europa und dem Rest der Welt?
Ja, tatsächlich ist Bürgerenergie eine Form oder eine Bewegung, die eigentlich in der ganzen Welt stattfindet. Ganz stark eher in Europa. Es gibt auch, ich habe ein Jahr in Brüssel gelebt, habe dort Politikarbeit zu erneuerbaren Energien gemacht und habe damals stark mit einem Netzwerk zusammengearbeitet, was Bürgerenergie-Initiativen, nenne ich das jetzt mal bewusst, nicht nur Genossenschaften, Bürgerinitiativen, in ganz Europa vernetzt, als Dachgenossenschaft sozusagen organisiert, unterstützt, fördert, eine Stimme für Bürgerenergie in Brüssel in der Politik ist. Das ist ein Netzwerk, das heißt RESCOOP, also RES für Renewable Energies und COOP für Cooperative, also Renewable Cooperatives. Genau, und so gibt es halt auch innerhalb dieses Netzwerkes sehr, sehr viel Austausch. Es gibt gute Möglichkeiten, Erfahrungen voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und auch zu gucken, wie geht es in Spanien, was kann Spanien besser, was kann Österreich besser als Deutschland, was kann Niederlande besser als Deutschland. Und wie ich vorhin gesagt habe, seit 2018 ist ja auch in einer Renewable Energy Directive 2 damals ist ja auch dieser Begriff Bürgerenergie definiert worden. Das war eine Zeit, in der ich ganz stark in der Politik damals mitgearbeitet habe, wo wir uns auch innerhalb der verschiedenen Mitgliedstaaten immer wieder darüber austauschen mussten, was ist denn Bürgerenergie bei euch? Ne? Es gibt halt nicht in jedem Land diese Wirtschaftsform Genossenschaft. Was ist denn für euch eigentlich das Wichtige daran und wie definiert man das eigentlich auf europäischer Ebene? Und das hat dann eben Einzug in eine Gesetzgebung in der EU nach sich gezogen, was für uns alle ein großer Erfolg war damals. Das haben wir groß gefeiert. Und dann ging es eben auch darum, das umzusetzen. Und die Mitgliedstaaten waren gefordert, das umzusetzen. Und Deutschland hat bis heute gewisse Dinge daraus nicht umgesetzt, wie zum Beispiel Energy Sharing als ein Konzept, wo man Energie eben nicht nur hinter einem Hausanschluss verteilen kann, wie wir es im Mieterstrombereich machen, dass wir die Energie innerhalb eines Hauses auf verschiedene Wohnungen verteilen, sondern dass ich eben, wenn ich auf meinem Dach eine Solaranlage habe, auf meinem Wohnhaus, dass ich sie dir dann eben auch verkaufen kann. Oder wenn ich Überschussstrom habe, dass ich es eben nicht ins Netz einspeise, sondern dir zur Verfügung stelle, weil du es gerade brauchst. Also dieses Teilen von Energie, Energy Sharing als Konzept, haben wir in Deutschland leider noch nicht umgesetzt. Da warten wir alle lange drauf. Haben es von der Ampelregierung, gab es einen Referentenentwurf, die wollten das starten, sind dann aber nicht mehr dazu gekommen. Und jetzt bleibt es aus, ob eine neue Bundesregierung damit weitermachen kann oder darauf aufbauen kann. Aber das haben andere Mitgliedstaaten in Europa zum Beispiel schon umgesetzt. Das gibt es in anderen ganz normal. Also in Österreich gibt es Energy Sharing schon lange. Und von daher gibt es sicherlich auch andere Regionen in der Welt, Lateinamerika. In Australien habe ich mit vielen Energiegenossenschaften damals auch Austausch gehabt, wie wir das in Deutschland gemacht haben. Die haben das dort weitergeführt. Da kann man viel voneinander lernen. Es ist eine Bewegung, die sicherlich in den letzten Jahren nicht so viel Sichtbarkeit bekommen hat. Aber vor dem Hintergrund der allgemeinen politischen Lage und zu der Stimmung in vielen Ländern, sich wieder auf das zu besinnen, was wir nämlich vor Ort haben. Welche Ressourcen haben wir denn vor Ort und welche Ressourcen können wir auch nutzen, glaube ich, trifft das genau den Zeitgeist.
Spannend. Wir sind aber leider schon am Ende. Trotzdem war es sehr informativ, mal den Einblick zu bekommen, was Bürgerenergie überhaupt ist und welche Beteiligungsmöglichkeiten das für uns bringt. Dass wir jetzt wissen, dass es sowas in einer alten fossilen Welt gar nicht gab. Diesen Blick werfen wir auch immer gerne. Was gab es früher, was gibt's heute? Das Schöne ist, dass du uns in einer nächsten Folge auch wieder zur Verfügung stehst und wir nochmal näher in das Thema reinstarten können. Bis dato sagen wir vielen Dank, dass du bei uns warst und hier uns einiges mitgegeben hast. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Danke für den leckeren Kuchen und dass ich da sein durfte. Bis demnächst.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.